Focus Europa.
Le focus pour l'Europe.
Focus on Europe.
Marco d'Europa.
Focus Europa.
Europa en focus.
Focus Europa.
Focus Europa.
Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
Herzlich willkommen zum Focus Europa Magazin, heute am Montag, den 6. Mai. Am Mikrofon begrüßt euch die Caro. In der nächsten halben Stunde gibt's hier erstmal die Focus Europa Nachrichten und im Anschluss daran werden die Kolleginnen Fabian und Maike sich in einem Beitrag mit Fracking beschäftigen. Danach gibt's ein Interview von Jan zum Thema Esperanto als europäische Verkehrssprache. Die Sendung wird produziert von Radio Dreieckland. Ihr findet uns im Internet unter www.rdl.de. Und dieses Magazin wird vom Europäischen Parlament finanziell unterstützt. Zwischen den Beiträgen hören wir GEMA-freie Musik. Und jetzt freue ich mich auf die Nachrichten.
Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
Und hier kommen die Focus Europa Nachrichten vom Montag, den 6. Mai um 12:30. Jüdischer Weltkongress und Jobbik gegen Demonstration in Ungarn. Ein weiteres Mal hetzte die Jobbik-Partei mit antisemitischen Parolen. Am Vortag des jüdischen Weltkongresses kamen ca. 1000 Menschen zur Jobbik-Gegendemonstration. Der Blog Push the Ranger berichtet von 30 Menschen in Gardistenuniform und 50 Gegendemonstrierenden. Ministerpräsident Viktor Orban hatte die Gegendemonstration ursprünglich untersagt, doch das Budapester Verwaltungs- und Arbeitsgericht hatte das Verbot aufgehoben. Die Demo-Ankündigung war laut Push the Ranger Gerechtigkeit für Ungarn, Gedenkveranstaltung für die Opfer des Bolschewismus und des Zionismus. Der jüdische Weltkongress tagt bewusst in Budapest, um ein Zeichen gegen Antisemitismus zu setzen. Gegenüber dem Tagesspiegel sagte der Präsident des jüdischen Weltkongresses, Ronald Lauder, dass er nicht erkennen könne, dass die Maßnahmen der Regierung mit der Dimension des Problems Schritt hielten, geschweige denn etwas verändert hätten. In Ungarn und auch in der Regierungspartei Fidesz gäbe es genügend Judenfeinde, die offen hetzen, ohne dass ihnen Grenzen aufgezeigt werden.
Weitere Sparmaßnahmen in Portugal. Nachdem das portugiesische Verfassungsgericht im April Teile des Sparhaushalts für verfassungswidrig erklärte, gibt es nun neue Sparpläne. So sollen weitere 4,8 Milliarden eingespart werden, damit die Bedingungen für die Hilfskredite erfüllt sind. Konkret soll das Rentenalter von 65 auf 66 Jahre angehoben werden. Im öffentlichen Dienst will Ministerpräsident Pedro Passos Coelho 30.000 Stellen streichen. Beamtinnen sollen künftig 40 statt 35 Stunden pro Woche arbeiten. Des Weiteren werden die Ausgaben von Ministerien gekürzt und die Sozialversicherungsbeiträge im öffentlichen Sektor steigen. Oppositionsführer Antonio Seguro sagte, dass Passos das Land gegen die Wand fahre. Deshalb forderte er den Rücktritt der Regierung und Neuwahlen, so die Taz. Außerdem kritisierten unter anderem Gewerkschaft und Rentnerverbände die Sparpläne.
Umstrittenes Fracking ein weiteres Mal in der Kritik. Heute stellt Andrea Zanoni dem Umweltausschuss des Europäischen Parlaments seinen Bericht für die Richtlinie über die Umweltverträglichkeitsprüfung UVP vor. Zanoni fordert obligatorische Umweltverträglichkeitsprüfungen, wenn Schiefergas exploriert oder gewonnen wird. Im Juli wird der Ausschuss voraussichtlich in der ersten Lesung über die Reform der Richtlinie abstimmen.
NSU-Prozess beginnt heute in München. Vor 1,5 Jahren berichteten die Medien über die Morde des NSU. Ab heute stehen 5 Angeklagte vor dem Münchner Oberlandesgericht. Die Hauptangeklagte Beate Zschäpe, der NPD-Funktionär Ralf Wohlleben, der Zwickauer Neonazi André E., der mutmaßliche Helfer Holger G. und der geständige Aussteiger Carsten S. Laut der Taz müsse das Gericht vor allem herausfinden, ob es genügend Beweise gäbe, um die mutmaßlich einzige überlebende NSU-Terroristin Beate Zschäpe und die 4 mit ihr angeklagten Helfer zu verurteilen. Die Tageszeitung vermutet, dass der Prozess 2 Jahre dauert. Hier ein kurzes Statement eines türkischen Journalisten.
Mahkemedekiler işin görünen kısmı. Önemli olan görünmeyen kısmının ortaya çıkması. Ama bu çıkar mı? Bu konuda Alman medya mensupları, yetkililerinin olduğu kadar benim de açıkçası şüphem var.
Die vor Gericht stehen, sind der Teil der Sache, den man sieht. Wichtig wäre, dass der Teil der Sache, den man nicht sieht, herauskommt, sagte der türkische Journalist Mete Çubukçu zu Radio Dreieckland.
Die EU-Kommission will das Saatgutrecht neu regulieren. Heute wird sie einen Entwurf dazu vorlegen. Die Kampagne Save Our Seeds sieht durch hohe Gebühren viele alte und lokale Obst-, Getreide- und Gemüsesorten bedroht. Außerdem stelle der Entwurf der EU-Kommission eine Gefahr für die Vielfalt auf dem Acker dar. Zudem werde der freie Tausch von Saatgut und Pflanzengut weiter erschwert und industrielle Sorten würden noch alternativloser. Daher fordert die Kampagne die Kommission auf, den Entwurf von Verbraucherschutzkommissar Borg abzulehnen. Um dieser Forderung Nachdruck zu verleihen, hat Save Our Seeds zusammen mit Campact über 300.000 Unterschriften von BürgerInnen in Europa gesammelt, die in einer Petition ein verbindliches Reinheitsgebot für konventionelles und biologisches Saatgut fordern. Sie befürchten, dass die Europäische Kommission in ihrem Entwurf Toleranzgrenzwerte für gentechnische Verunreinigung im Saatgut einführt.
Vorteile des Euro für Deutschland in einer Studie bestätigt. Laut einer Untersuchung der Bertelsmann Stiftung hat der Euro einen finanziellen Nutzen für Deutschland. Dank ihm könne die Bundesrepublik in den nächsten 12 Jahren einen volkswirtschaftlichen Profit von rund 1,2 Billionen Euro erwarten. Und das selbst dann, wenn es zu einem bis zu 60-prozentigen Schuldenschnitt in Griechenland, Portugal, Spanien und Italien kommt. Hingegen wären die Folgen einer Rückkehr zur D-Mark gravierende ökonomische Rückschläge und eine steigende Arbeitslosigkeit. Diese Vorteile seien aber nicht strukturell auf andere Länder übertragbar. Wenn alle das deutsche Exportmodell übernehmen, fehlen schlicht die Käuferinnen. Der Wirtschaftswissenschaftler Mark Plyth fragt in der Foreign Policy, ob denn alle Außenhandelsüberschüsse erzielen sollen. Er sagte, und wenn ja, gegenüber wem? Gegenüber Wesen vom Mars? So German Policy International.com.
Am vergangenen Wochenende starteten die tschechisch-deutschen Kulturtage in Freiburg. Das Festival will neue Impulse für die Kulturarbeit in der Grenzregion anstoßen und die Menschen beiderseits der Grenzen mit vielseitigen Veranstaltungsangeboten nachhaltig zusammenführen. Dafür gibt es ein alters- und genreübergreifendes Kulturprogramm. Die Kulturtage gehen noch bis zum 14. Mai.
Am Freitag hat der Bundesrat dem umstrittenen EU-Freihandelsabkommen mit Peru und Kolumbien zugestimmt. Nachdem die Opposition das Abkommen im Bundestag noch einstimmig abgelehnt hatte, verhalf sie ihm nun im Bundesrat zur nötigen Mehrheit. In einem offenen Brief kritisierten 45 Umwelt- und Entwicklungspolitische Verbände das Abkommen scharf. So meint Alexandra Huck von der Menschenrechtsorganisation COLCO gegenüber Radio Dreieckland.
Das eine ist die Menschenrechtssituation in Kolumbien und Peru, die nach wie vor relativ schwierig ist. Und zum anderen sind es aber auch konkrete Inhalte des Abkommens, die eine Verschlechterung für gerade die ärmsten Teile der Bevölkerung in Kolumbien und Peru aus unserer Sicht erwarten lassen.
Allgemein wird kritisiert, das Freihandelsabkommen stelle die wirtschaftlichen Interessen der EU vor den Schutz von Menschenrechten und vernichte die Lebensgrundlage von Kleinbäuerinnen in Kolumbien und Peru. Mit der nun sicheren Zustimmung Deutschlands ist eine weitere Hürde zur Einführung des Freihandelsabkommens genommen, allerdings steht noch die Zustimmung verschiedener EU-Staaten aus.
Justifica el crimen irracional, carnicería como tradición en la fiesta nacional. Ya sale la cuadrilla y el torero matador, con sangre en sus manos, verdugo de profesión, entendidos que disfrutan con el morbo y el dolor, cómplices del crimen en cada función. Y no me jodas que esta es vuestra tradición. Vaya mierda de cultura, asesinar.
Asesinar por Tradición von Caso Perdido. In den USA führt die unkonventionelle Gasfördermethode Hydraulic Fracking zu einem Boom der fossilen Energieträger. Die Abhängigkeit der USA von Energieimporten konnte durch diese Methode deutlich verringert werden und einige wenige Firmen haben richtig viel Geld verdient. Diese Freudensmeldungen stehen allerdings auch schwerwiegende Probleme entgegen. Vermeintliches Trinkwasser, das mit dem Streichholz angezündet werden kann. Unmengen an kontaminiertem Wasser, das irgendwo in die Landschaft gekippt wird. Giftstoffe, die die Luft in der näheren Umgebung der Bohrtürme verpestet. Bevor wir uns mit Jesus Castillo, Professor an der Universidad de Sevilla und Experte der Gewerkschaft SAT, über Fracking in Andalusien unterhalten, erklärt Oliver Krischer, energiepolitischer Sprecher der Bundesfraktion Die Grünen, in einem Interview mit Radio Korax aus Halle, wie Hydraulic Fracking funktioniert.
Ja, Fracking ist eine neue Gasfördermethode, bei der Wasser mit Chemikalien vermischt, unter hohem Druck in den Untergrund gepresst wird. Dabei sprengt man dann Gestein auf. Dadurch, dass das aufgesprengt wird, kann das Gas ausströmen und man kann das gewinnen. Ja, das Problem ist, dass das nur mit giftigen, krebserregenden, hochtoxischen Chemikalien geht. Man hatte also ein Gemisch von Wasser, Chemikalien, Sand, das dann in den Untergrund gepresst wird. Und das geht in große Tiefen, fängt bei 1000 Meter an. Manche dieser Gesteinsschichten sind 5000 Meter tief. Und man weiß natürlich überhaupt nicht, was die Chemikalien da im Untergrund anrichten. Nur ein Teil kommt später mal wieder raus. Das muss dann auch sehr aufwendig entsorgt werden. Und der große Teil bleibt dann unten zurück. Und alles das, was wir von den Wissenschaftlern hören, ist, dass man, wenn man eine gewisse Vorsicht walten lassen will, davon eigentlich die Finger lassen sollte.
Auf europäischer Ebene gibt es keine spezielle Regulierung, die auf die Methoden des Hydraulic Fracking eingeht. Ein Bericht des Europäischen Parlaments empfahl das Erstellen einer solchen Regulierung. Außerdem soll offengelegt werden, welche Chemikalien beim Hydraulic Fracking verwendet werden. Wo stehen wir bei diesen Empfehlungen heute?
Wir aus Andalusien und insbesondere seitens der Gewerkschaft SAT fordern nicht die Regulierung dieser Technologie, sondern deren Verbot. Was wir wirklich wollen, ist, dass sich Andalusien, Spanien und die Europäische Union als Fracking-freie Zone deklarieren. Deshalb haben wir auch an einer Regulierung eigentlich kein Interesse. Was die Chemikalien angeht, die verwendet werden, kann ich sagen, dass nichts offengelegt wurde. Da wird ein Geheimnis drum gemacht, wie um die Zutaten von der Coca-Cola. Unter anderem deshalb wollen wir, dass diese Gasförderungsmethode verboten wird.
In den Vereinigten Staaten hat der Energy Policy Act im Jahr 2005 dafür gesorgt, dass Hydraulic Fracking sich um viele Umweltgesetze gar nicht kümmern muss. Wie sieht das in Spanien aus? Gibt es irgendeine Regulierung, die Fracking betrifft?
Hier in Spanien gibt es bisher gar nichts an Regulierungen, weil das eine relativ neue Technologie ist. Das Umweltministerium wird die Normen ändern, die eine wissenschaftliche Überprüfung von Umweltauswirkungen regulieren. Zum ersten Mal wird dort die Technologie des Hydraulic Fracking erwähnt. Das ist bisher das Einzige, was es gibt.
Aber beziehen sich diese Neuregelungen auf bereits bestehende Forschung zu diesem Thema?
Ich glaube, dass beim Fracking, genauso wie bei gentechnisch veränderten Pflanzen, das Prinzip der Vorsicht nicht beachtet wird. Die Technik wird benutzt, bevor die Auswirkungen auf die Umwelt wirklich bekannt sind.
In den autonomen Regionen Kastilien und León sowie im Baskenland werden Forschungsgenehmigungen erteilt.
Was dort erlaubt wird, sind Forschungen über die Menge des vorhandenen Schiefergases. Wir versuchen also herauszufinden, ob sich die Ausbeutung dort überhaupt lohnen könnte. In Andalusien und in ganz Spanien gibt es zahlreiche Gemeinden, die sie als fracking-freie Zonen bezeichnen. Wir fordern nun auf Landesebene, dass die Genehmigungen für die Erkundungsforschungen verweigert werden. Leider gibt es aber einige Gemeinden, die bereits Erkundungsforschungen erlaubt haben.
Wie sieht es mit der rechtlichen Situation aus? Ihr fordert von der Europäischen Union, sich als Fracking-frei zu deklarieren. Aber an welche Stelle müsste man sich eigentlich konkret wenden? Wer ist denn für Fracking zuständig?
Zu diesem Zeitpunkt, also wenn wir über die Erkundungsforschungen sprechen, sind die autonomen Regionen die Ansprechpartner. Das gilt für die Fälle, in denen das Gasvorkommen auf eine Region beschränkt ist. Wenn das Gasvorkommen aber die Grenze zwischen zwei Regionen überschreitet, entscheidet die Zentralregierung in Madrid, die Institution, die die Genehmigung zur Ausbeutung der eventuell gefundenen Gasvorkommen erteilt, liegt komplett bei der Zentralregierung.
Ich gehe davon aus, dass es in Andalusien auch Gruppen gibt, die das Hydraulic Fracking vorantreiben wollen. Gibt es schon konkrete Anträge für den Start einer kommerziellen Bohrung?
Hier sind es die gleichen Firmen wie in den Vereinigten Staaten, die die Technologien vorantreiben wollen. Unter ihnen ist da zum Beispiel Halliburton. Diese Unternehmen kommen nun nach Europa und haben zum Beispiel der andalusischen Regierung vorgeschlagen, Erkundungsforschungen zum Beispiel im Valle de Guadalquivir durchzuführen. Wir fordern von der andalusischen Regierung, diese Angebote auszuschlagen und keine Genehmigungen zu erteilen. Wenn wir nicht wissen, was sich dort verbirgt, wird auch niemand auf die Idee kommen, dort zu bohren.
Könnten Sie die Risiken und Gefahren der Technologie des Hydraulic Fracking für Personen, die bisher noch nie davon etwas gehört haben, zusammenfassen?
El fracking va en el callejón sin salida de los combustibles fósiles, ¿no? Es seguir por un callejón sin salida, aquí en el Estado español están recortando.
Das Fracking führt uns in die Sackgasse der fossilen Brennstoffe. Wenn wir uns diese Technologie annehmen, entscheiden wir uns für einen Weg, der uns nicht zum Ziel führen wird. Und das in einer Zeit, in der in Spanien die Subventionen für erneuerbare Energien massiv gekürzt werden. Statt also die erneuerbaren Energien zu fördern, wird den Firmen geholfen, die in Schiefergestein nach Gasbläschen suchen wollen. Um dieses Gas zu fördern, müssen sie das Gestein aufbrechen, sodass sich die Bläschen sammeln und über eine Bohrung zur Oberfläche gefördert werden. Dieser Prozess hat große Auswirkungen auf die Landschaft, unter anderem durch die Bohrtürme, die überall entstehen werden. Zusätzlich werden unzählige Lastwagen durch die Gegend fahren und unsere Infrastruktur kaputt machen. Diese Lastwagen befördern frisches Wasser zu den Bohrungen und verschmutztes Wasser von den Bohrungen weg. Diese Technologie verbraucht sehr viel Wasser. Und das in einer Region wie Andalusien, wo Wasser eigentlich an allen Ecken und Enden fehlt. Außerdem verschmutzt das Fracking das bestehende Grundwasser und auch die Luft durch die hunderten Chemikalien, die bei dem Prozess verwendet werden. Dieser ganze Prozess führt außerdem zu einem großen Verlust von Biodiversität. Deswegen sind wir als Landarbeitergewerkschaft entschieden gegen diese Technologie. Wir fordern eine nachhaltige Entwicklung des ländlichen Raumes.
Beeindruckende Eindrücke von den Auswirkungen von Fracking in den USA gibt es im Dokumentarfilm Gasland zu sehen, im Internet erreichbar unter Gasland the Movie. Alles zusammengeschrieben, .com. Esperanto als europäische Verkehrssprache. Mit seinen vielen Sprachen hat Europa ein veritables Verständigungsproblem. Die Esperantisten und Esperantistinnen empfehlen mit ihrer leicht zu lernenden Hilfssprache eine Lösung, die es gestattet, die sprachliche Vielfalt Europas beizubehalten und sich doch verständigen zu können. Ein Gespräch mit dem RDL-Redakteur und leidenschaftlichen Esperantisten Konrad Kramelsbacher.
Zum kulturellen Reichtum Europas gehörten auch sicher die vielen Sprachen. Nur was ein kultureller Reichtum ist, ist nicht unbedingt ein politischer Vorteil. Die Verständigung ist auch sehr erschwert mit vielen Sprachen in Europa. Wie soll da die europäische Gemeinschaft funktionieren? Andererseits bildet sich ja so allmählich eine Lösung heraus. Wir reden alle Englisch in Europa, obwohl die Engländer Europa nun wohl bald den Rücken kehren könnten. Nun gibt es auch Leute, die sich da was anderes dazu überlegt haben, nämlich die Esperantisten. Konrad, warum eigentlich eine Alternative zu Englisch? Wir können doch auch alle Englisch sprechen in Europa.
Naja gut, wenn man mich so anspricht auf Esperanto, muss ich dir erst einmal sagen, Esperanto ist ja nun schon über 125 Jahre alt. Sprich, damals war in Europa die dominante Sprache schlicht und ergreifend Französisch, zumindest in den Diplomatenkreisen, und Englisch ist erst stark am Kommen. Sprich, die Geschichte, die wandelt sich. Und insofern muss man auch auf die Tradition und die Vergangenheit von Esperanto eingehen. Damals war auch Deutsch in diesem Raum, im europäischen Raum, dominant bzw. weit verbreitet. Es war eine Kultursprache schlechthin. Und Esperanto ist ja in diesem Dreieck entstanden, Preußen, Österreich und Russland, sprich im heutigen polnischen Gebiet. Damals gab es in diesem Gebiet auch schon so viele Sprachen, wie es heute gibt. Es wurde erfunden von einem Juden, der eben hier die Sprachprobleme in diesem Gebiet eben überwinden wollte. Man kann sich ja vorstellen, im Gebiet waren die Hauptsprachen Russisch und Deutsch. Aber natürlich haben die Bevölkerungsteile, das heißt die Bevölkerung, hat natürlich auch andere Sprachen gesprochen, eben die, die sie heute spricht.
Ja, vor allen brauchen Dingen wir dann heute in der heutigen Situation in Europa eigentlich noch Esperanto?
Ja, sicher. Das heißt, wir haben in der heutigen Situation nicht Englisch als hauptdominante Sprache in der Europäischen Union, sondern offiziell sind alle Nationalsprachen hier in der Europäischen Union Amtssprachen. Nur schleichend geht man hin und bevorzugt halt eben das Englische, sprich Englisch und Französisch sind heute die meistgebrauchten Arbeitssprachen. Das Deutsche schleicht sich so ein bisschen ein und natürlich andere Sprachen melden da auch immer wieder ihre Ansprüche an. Allerdings, ich finde es ein bisschen komisch, dass man eben offiziell von allen Nationalsprachen als Amtssprachen spricht, aber halt eben tatsächlich faktisch das Englische so reinschleichen lässt. Und da muss man doch mal aufpassen, beziehungsweise das muss man ins Gespräch bringen, darüber muss man ganz einfach diskutieren.
Was wäre denn eigentlich mit Esperanto besser eigentlich? Esperanto ist bis heute niemandes Muttersprache. Warum soll das die Verkehrssprache sein? Welche Vorteile hat Esperanto?
Genau das, was du gerade eben gesagt hast, das heißt, ist niemandes Muttersprache, was natürlich faktisch auch nicht stimmt. Es gibt genügend Menschen, die verschiedene Nationalitäten angehören und sich dann eben hier als Muttersprache tatsächlich Esperanto ausgesucht haben. Wir nennen es Gepatra Lingua, das heißt Elternsprache, das heißt die Sprache, die die Eltern dann zum Beispiel zu Hause sprechen. Wir hatten übrigens in der Region von Freiburg so ein Phänomen, ein Kölscher Jung ist in Italien gewesen und hat auf einem italienischen Esperanto-Kongress der Jugend eine fesche von Italienerin kennengelernt. Man unterhielt sich auf Esperanto, kam sich näher und hat geheiratet. Und die haben dann ihr Kind unter anderem hier auch in Esperanto aufgezogen, sprich Deutsch, Italienisch, Esperanto. Und das ist einfach dann die Familiensprache. Aber mit Esperanto hat man ganz einfach einen einfacheren Zugang zu eben dieser Sprache. Das heißt, man kann auch Esperanto als Erwachsener praktisch leicht lernen. Sprich, die Eltern können beruhigt sein, sie können mit ihren Kindern erstmal in der Nationalsprache reden und nicht wie heute bereits Kinder in englischsprachige Schulsysteme hineinschicken, dass sie irgendwie quasi muttersprachlich mit Englisch aufwachsen. Man kann später Esperanto lernen, man hat die Möglichkeit langfristig...
Ist Esperanto denn leichter als Englisch?
Esperanto ist auf jeden Fall leichter als Englisch, weil regelmäßig und natürlich auch umfangreich. Das heißt, durch die Regelmäßigkeiten kann man hier auch sehr viele grammatikalische Formen unterbringen, beziehungsweise alles ausdrücken. Also nicht einfach im Sinne von simpel, sondern nur eben, ja, regelmäßiger, ohne große Ausnahmen gemacht. Ich denke hier mal gerade ans Deutsche. Das Deutsche hat drei Artikel, die nicht mit dem die nicht
großenteils redundant sind.
Redundant sind, beziehungsweise die auch nichts dazu mit zu tun haben, welchem Geschlecht jetzt der entsprechende Gegenstand oder das Objekt angehört. Da heißt es die Lampe, der Tisch, ne, das Fahrrad. Okay, Fahrrad ist noch irgendwie verständlich, ein Gegenstand, aber warum heißt es ja die Lampe, warum heißt es der Tisch? Das ist auf jeden Fall nicht verständlich, muss man jedes Mal lernen.
Du setzt es vor, glaube ich, auch zu einer anderen Erklärung an, die dann durch eine Untererklärung verdrängt wurde. Da hattest du nämlich gerade vielleicht dazu angesetzt, dass Esperantos Vorteil sein könnte, dass es eben niemandens, beziehungsweise nur von wenigen Leuten die Muttersprache ist.
Das heißt, es ist zwar von einigen tatsächlich die Muttersprache, aber diejenigen, die von außen einsteigen, das heißt erst später einsteigen, können einfach aufholen. Das heißt, im Gegensatz zum Englischen, wo man sich also sehr stark hier von Anfang an damit beschäftigen muss, um es wirklich gut und perfekt zu sprechen, kann man mit sehr viel weniger Lernaufwand eben tatsächlich ein muttersprachliches Niveau im Esperanto erreichen. Und das ist halt eben der Vorteil. Und heute ist es so, dass eben alle erst einmal ins Esperanto einsteigen müssten. Und das natürlich mit wenig Aufwand. Also wenn man es insgesamt betrachtet, hätten alle einen Aufwand, einen geringen Aufwand, die Franzosen, die Deutschen, die Italiener. Aber heute haben sie den höheren Aufwand, eben Englisch zu lernen.
Und das wäre so ein bewusster Einstieg in eine gemeinsame europäische Verkehrssprache.
Genau. Das heißt, heute haben die Engländer insofern einen Vorteil, dass sie eben da nicht einsteigen müssen, sondern bereits drin sind. Und alle anderen müssen immer wieder neu einsteigen. Es sei denn, sie lernen von Kindesbeinen auf Englisch und damit wird natürlich die eigene Muttersprache letztlich irgendwann mal verdrängt werden. Und die Sprachvielfalt in Europa sinkt zusammen.
Die Esperantisten versuchen sich ja auch politisch zu betätigen. Das heißt, es gibt sowas wie eine Esperantistenpartei oder sowas ähnliches, die eventuell bei den Europawahlen teilnehmen wird. Kannst du was dazu sagen?
Ja, es gibt seit einigen Jahren bereits gewisse Parteien, die eben Esperanto durchaus auch unterstützen. Augenblicklich aktuell ist dabei die EDE. Ich bin ja selber auch Mitglied von EDE und Vorsitzender EDE Deutschlands. Das heißt Europademokratie Esperanto. Wir sind 2004 in Frankreich zum ersten Mal angetreten bei einer Wahl. Die Franzosen sind politisch da sehr aktiv. Wir selber konnten 2009 nachziehen und haben vor, auch bei der nächsten Europawahl anzutreten. Selber sind wir keine Partei, sondern eine Wahlvereinigung hier in Deutschland. Sprich, wir sind ausgerichtet eben auf die Europaschiene. Da kann man sich erstens mal etwas leichter politisch betätigen und natürlich auch Erfahrungen sammeln. Vor allen Dingen sind wir europaweit organisiert, können uns da entsprechend austauschen. Dazu benutzen wir natürlich die Sprache Esperanto, weil anders geht's nicht, weil wir halt auch nicht alle Sprachen der anderen jeweils können. Und Englisch, naja gut, das ist in dem Falle ausgeschlossen. Im Übrigen können auch nicht alle Mitglieder gut Englisch. Das ist auch nicht der Fall, dass alle Europäer Englisch können, sondern da gibt's auch Unterschiede zwischen Nord und Süd, sprich zwischen den germanischen Sprachstämmen und den romanischen Sprachstämmen. Also ich denke da an Spanien, Italien und Griechenland, obwohl Griechenland natürlich kein romanischer Sprachstamm insofern ist.
Unsere Zeit ist beschränkt. Kannst du mal was auf Esperanto sagen?
Es comprenable mi povas fari etajn frazojn in Esperanto. Ja klar, ich kann einige Phrasen in Esperanto machen. Einige Sätze auf Esperanto bilden sozusagen. Und ich habe jetzt einfach ein paar Sätze gebildet. Ein paar Sachen sind verständlich, weil sie sind von natürlichen Sprachen oder ja, traditionell gesprochenen Sprachen abgeleitet. Mhm. Andere Sachen sind aus den Tabellworten herausgebildet. Das ist ähnlich wie im Deutschen, der ja auch regelmäßige Sprachelemente beinhaltet. Haben wir auch im Esperanto Sprachelemente. Zum Beispiel im Deutschen haben wir hier die für der, die, das. Ne, sind sozusagen die Artikel. Und im Esperanto haben wir zum Beispiel bei Fragewörtern, also im Deutschen beim Fragewörtern sind es W, bei Esperanto bei Fragewörtern ist es K, Kial, Kiu, Kio und so weiter.
Q von den romanischen Sprachen.
Ja, und dadurch kann man natürlich Regelmäßigkeiten und können dann entsprechende Fragewörter oder Partikelchen bilden, auch zum Beispiel Wörter, die wir zusammensetzen. Ich denke hier zum Beispiel an Schulhaus, ne, Lerneo. Das heißt, wir können hier durch diese Eibildung eben den Ort bilden, an dem irgendwas stattfindet. Also Lerni heißt Lernen. Der Ort, an dem gelernt wird, ist ein E, so wie Schusterei. Dadurch haben wir die Möglichkeit, Lerneo zu bilden, Lerni und Eo.
Vielen Dank.
Es multi dankon.
Das war das Fokus Europa Magazin. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.
Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.